aus der Nussknacker-Suite haben Sie mit Sicherheit erkannt. Damit herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Feiertagsspaziergangs. Weiterhin Andrea Stopp am Mikrofon. Wir reisen jetzt gleich nach Chemnitz. Zunächst aber wünschen die Berlin Comedian Harmonists fröhliche Weihnacht überall. Das ist ein erfolgreiches Vokalensemble aus Berlin. Trat 1997 in die Fußstapfen der legendären Comedian Harmonists, die sich, so rund 70 Jahre zuvor gegründet hatten. Nochmal willkommen, zweiter Teil der Reisenotizen.
Fröhliche Weihnacht überall, tönet durch die Lüfte froher Schall. Weihnachtsduft in jedem Raum.
Weihnachtsduft in jedem Raum.
Fröhliche Weihnacht überall, tönet durch die Lüfte froher Schall. Darum singet alle ein in den Jubelton. Denn es kommt das Licht der Welt von des Vaters Thron.
Singet fröhliche,
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 fröhliche, fröhliche, fröhliche, fröhliche, fröhliche Weihnachtszeit. Singt
fröhliche Weihnacht überall, tönet durch die Lüfte froher Schall.
Weihnachtsduft in jedem Raum.
Weihnachtsduft in jedem Raum.
Singet alle fröhliche Weihnacht überall, tönet durch die Lüfte froher Schall. Denn es kommt das Licht der Welt von des Vaters Thron. Darum stimmt alle ein in den Jubelton.
Singet fröhliche
Chemnitz, Sachsens drittgrößte Stadt, hat nach der Wende fast ein Viertel seiner Einwohner verloren. Nach dem Ende der DDR schlossen die meisten Betriebe. Heute hat Chemnitz mit dem höchsten Altersdurchschnitt aller deutschen Städte und belegt in Städte-Rankings meist einen der letzten Plätze. Aber inzwischen ist der Schwund gestoppt. Die Einwohnerzahl stagniert bei 245.000. In leerstehende Gründerzeithäuser und aufgegebene Industriebauten der vorletzten Jahrhundertwende werkeln Künstler und junge Unternehmen. Die Stadt bietet, was sie anderswo nicht finden, reichlich Platz und viele Marktlücken, die hier noch niemand besetzt hat. Die Kehrseite allerdings, Chemnitz zieht Neonazis aus ganz Deutschland an, die nicht nur das Image der Kulturhauptstadt Europas 2025 ruinieren, aber immer mehr Menschen wehren sich gegen die Rechten. Robert B. Fishman nimmt uns mit nach Chemnitz.
Das alternative Kulturzentrum und Wohnprojekt Kompott in der Seniorenhauptstadt Chemnitz. Die Hälfte der Chemnitzerinnen und Chemnitzer ist älter als 52. Die Stadt hat mit den höchsten Altersdurchschnitt in Europa. Hier merkt man davon nichts. Junge Leute sitzen auf alten Stühlen und Sesseln auf dem Bürgersteig. Hinter der Fensterscheibe zur Kneipe flimmert ein Röhrenfernseher. Darauf spielen zwei junge Frauen durch die Scheibe mit einer Wii. Wenn gerade keine Pandemie den Betrieb behindert, öffnet einmal pro Woche die Volksküche. Nachmittags wird gemeinsam gekocht. Mitessen darf dann, wer kommt. Jeder und jede zahlt, was er oder sie kann. Die Stadt hat die heruntergekommenen Häuser an der Leipziger Straße einst Hausbesetzern überlassen. 2016 haben sie die vier Mietshäuser aus den 50er Jahren dann gekauft und renoviert. Die Miete zahlen sie an die Gemeinschafts GmbH, der die Häuser nun gehören.
Also es gibt einige WGs, es gibt auch Familien und Pärchen und es gibt auch Leute, die einfach alleine wohnen in einer Wohnung. Also die meisten Wohnungen haben so 50 Quadratmeter. Der Kaltmietpreis ist 3,50 pro Quadratmeter.
Erzählt Rebecca Wieland. Sie wohnt seit 9 Jahren hier im Kompott. Das Prinzip? Jede und jeder hat seine eigene Wohnung. Dazu gibt es Gemeinschaftsräume, für die alle zusammen aufkommen.
Also den Umsonstladen hier unten, das Lesecafé und dann auch den Club Zukunft. Ansonsten gibt es noch eine Gästewohnung. Und dann haben wir aber noch eine sehr schöne Gemeinschaftseinrichtung, und zwar die Sauna. In einer so einer 50 Quadratmeter Wohnung haben wir eine Sauna reingebaut. Und auf der anderen Seite ist noch so ein Chill-, Relax-, Wellnessraum. Die Sachen können alle von den Leuten gemeinsam genutzt werden.
Im Sommer treffen sich die Bewohnerinnen und Bewohner auf dem gemeinsamen Hof oder im Garten.
Hier sind Zucchinis, Tomaten, Kartoffeln, Kapuzinerkresse, alle möglichen Küchenkräuter hier drauf, sowas wie Thymian und Bohnenkraut und weiter runter, Pimpinelle, Liebstöckel, Minze und dann noch ein paar Wasserpflanzen. Die Sachen in den Hochbeeten haben wir ja mit guter Erde dann aufgefüllt.
Die meisten Pflanzen wachsen in Hochbeeten, mit geschlossenem Boden, weil niemand weiß, was an giftigen Altlasten im Boden steckt. Garten, Haus und Hof verwalten die Bewohnerinnen und Bewohner gemeinsam. Robert Hartmann, Mitgründer des Kompott, wurde das irgendwann zu mühsam. Der gelernte Zimmermann ging auf die Walz, war in Frankreich, Spanien und Marokko. Zurück in Chemnitz bietet er politische Stadtrundgänge an. Vor einem Wohnhaus am Rande der Innenstadt erzählt er die Geschichte des Kompott.
Eine Woche nach dem G8-Gipfel in Heiligendamm 2008 wurde das Gebäude besetzt, was wir uns gleich angucken. Und daraus ist das dann alles entstanden. Und bis heute ist das Kompott ja auch ein politischer Ort, stand lange Zeit im Verfassungsschutzbericht, ungerechtfertigterweise. Und gleichzeitig hat es auch den Demokratiepreis oder den Friedenspreis der Stadt Chemnitz gewonnen für eine gute Zusammenarbeit mit Flüchtlingen.
Robert Hartmann kennt die Geschichte und Geschichten seiner Heimatstadt. Unterwegs zeigt er auf einen jungen Mann, der als Sicherheitsmann den Eingang zum Bürgerfest bewacht. Ein stadtbekannter Neonazi sei das. Die jüngste Stadtgeschichte teilt sich für viele Chemnitzerinnen und Chemnitzer in vor und nach August 2018. Damals machten Rechtsradikale Jagd auf vermeintliche oder tatsächliche Ausländer, griffen Journalisten und Gegendemonstranten an. Zeitungen in aller Welt berichteten darüber, auch die New York Times in den USA. Auslöser war der Tod eines Deutschkubaners. Ein syrischer Flüchtling hatte den Mann im Streit auf dem Stadtfest erstochen.
Zu der Zeit hat die Polizei immer wieder betont, dass sie nicht damit gerechnet haben, mit der Stärke und auch mit der Masse und der Aggressivität der Leute, was ziemlich unglaublich wirkt, weil selbst die Band Kraftklub hat Jahre zuvor schon in einem Lied, das Karl-Marx-Stadt heißt, davon gesungen, dass sie halt aus einer Stadt kommen, die voll ist mit Rentnern, Nazis und Hools.
Ich komm aus Karl-Marx-Stadt, bin ein Verlierer, Baby. Original Lost Love.
Deswegen ist es schon sehr unglaublich, dass eine Band von ein paar Chemnitzer Jungs irgendwie das besser einschätzt als eine Polizei, die dafür sehr viel Geld kriegt.
Das breite Medienecho auf die rechte Randale hat die Stadt aufgerüttelt. Julia Vogt leitet das Kulturzentrum Weltecho im Gebäude eines ehemaligen Zeitungsverlags aus dem 19. Jahrhundert.
Das ist ein Thema für mich, das macht mich schon immer sehr emotional, weil ich bin gebürtige Chemnitzerin. Wir haben jahrelang immer und immer wieder gegen rassistische Strukturen in der Stadt gekämpft. Und wenn du nicht eindeutig rechts warst, dann musstest du so ein bisschen um dein Leben bangen. Und dann 2018, ich glaube, da ist nur zum Ausdruck gekommen, was jahrelang falsch lief. Aber es gab nie einen aktiven Kampf von der Politik, irgendwas dagegen zu machen.
Im Spätsommer 2018 gründete die heute 25-Jährige mit einigen Freundinnen und Freunden den Verein Hand in Hand, der sich für mehr Austausch, Kultur und die Zivilgesellschaft in der Stadt einsetzt.
Also wir müssen jetzt anfangen, einfach zu intervenieren und nicht immer nur zu reagieren, sondern aktiv andere Dinge hervorzubringen.
Weiter zurück in die Geschichte führt Robert Hartmanns Tour auf den Kassberg, einem der größten Jugendstil- und Gründerzeitviertel Mitteleuropas.
Hier auf dem ehemaligen Gefängnis soll ein Lern- und Gedenkort entstehen. Die Zellen sind immer noch erhalten. Gegebenenfalls könnte man hier vielleicht auch Zeitzeugengespräche machen mit Menschen, die hier inhaftiert waren. Und nach langem Ringen hat sich dann auf Landesebene die Leute auch geeinigt, dass das nicht nur ein Gedenkort wird für die Leute, die hier in DDR-Zeiten saßen, sondern dass es auch um die NS-Zeit geht.
Bis in die 30er Jahre lebten auf dem Kassberg viele Jüdinnen und Juden.
Es ist zu sehen, wie die Synagoge angezündet wurde, Schaulustige zugucken. Inhaftierte sind hier ausgestellt, die durch die Bombardierung am 5. März fliehen konnten, aber kurz darauf von Chemnitzerinnen und Chemnitzer verraten wurden und dann hingerichtet wurden, kurz vor Kriegsende.
Ein weiterer Teil der Ausstellung dokumentiert, wie die Bundesrepublik Häftlinge der DDR freikaufte.
Das waren vor allem Leute, die Propagandadelikte gemacht haben oder die auch mehrfach nicht zur Armee erschienen sind. Am Anfang waren es noch 20.000 D-Mark und am Ende hat man hier 93.000 D-Mark pro Häftling bezahlt. Und es gab sogar extra ein Busunternehmen, das zwei Busse hatte mit Wechselkennzeichen, die die Leute dann hier in Chemnitz bzw. Karl-Marx-Stadt abgeholt hat und nach Gießen gefahren haben, wo die Leute dann aufgenommen wurden.
Die DDR hatte Chemnitz Anfang der 50er Jahre in Karl-Marx-Stadt umbenannt, obwohl Karl Marx hier nie gewesen ist. 40 Jahre später stimmten die Chemnitzer dann für die Rückbenennung ihrer Stadt. Bleiben durfte die 7 Meter hohe und 40 Tonnen schwere Skulptur des Kopfes von Karl Marx in der Innenstadt. Der Nischel, wie sie den Kopf hier nennen, wurde zum Wahrzeichen der Stadt. Er ziert heute T-Shirts, Schnapsflaschen und andere Nippes. Einst war Chemnitz Zentrum des deutschen Maschinenbaus und der Autoindustrie. Um 1900 Deutschlands reichste Stadt. Nach dem Ende der DDR schlossen die meisten Betriebe. Unrentabel, abgewickelt oder von der westlichen Konkurrenz aufgekauft und stillgelegt. In den 80er Jahren zählte Karl-Marx-Stadt rund 360.000 Einwohner. Heute sind es rund 245.000. Fast ein Viertel ist fortgezogen. Älteste Stadt Europas, prophezeite die Forschung. Doch immer mehr Chemnitzerinnen und Chemnitzer pfeifen auf derlei Prognosen. Lars Fassmann zum Beispiel. Seine IT-Firma Chemmedia arbeitet für Kunden auf der ganzen Welt. Einen großen Teil seiner Gewinne investiert er in die Zukunft seiner Heimatstadt. Mehr als 30 alte Häuser hat er zusammen mit seiner Partnerin Mandy Knospe gekauft. Die meisten davon überlässt er Künstlern und anderen Kreativen zum Selbstkostenpreis.
Als Unternehmer bin ich immer bestrebt, Win-Win-Win-Situationen zu finden. Natürlich für das eigene Unternehmen, natürlich auch für Kunden. Und wenn man das jetzt mal gesellschaftlich sieht in der Stadt, ist man halt bestrebt, eine Win-Situation für die Gesellschaft zu finden. Es dient den Nutzern, dass die Freiräume bekommen, dort künstlerisch-kulturelle Projekte zu verwirklichen, was natürlich auch gesellschaftlich wieder interessant ist. Es ist sicherlich auch unternehmerisch nicht uninteressant, weil es ja verschiedene steuerliche Vergünstigungen gibt für solche Investitionen. Und es ist natürlich auch politisch interessant, um dort einfach mal Alternativen zu Abrissen, Rückbau aufzuzeigen.
Auf dem Sonnenberg zum Beispiel standen noch vor 5 Jahren ganze Häuserzeilen leer. Die Mietskasernen aus der Gründerzeit verfielen. Für ein paar tausend Euro konnte man sie erwerben. Lars Fassmann und Mandy Knospe haben die ehemalige Sparkasse gekauft. Unten ist der Club Nikola Tesla eingezogen. Darüber gibt es Wohnungen und Ateliers. Gegenüber hat das Lokomov eröffnet. Kneipe, Club, Wohnungen und Knospes Galerie hinten.
Die Räume bauen die Leute sich halt selber aus hier im Haus. Sind verschiedene Künstler, Druckgrafiker, der Chaos Computer Club, Fotografen.
In einem anderen ihrer Häuser haben Studierende den Späti eröffnet. Eine Mischung aus Laden, Kiosk und Club. Die Brachfläche gegenüber ist zum kleinen Nachbarschaftspark mit Blumenwiese, Sitzbänken und Tischtennisplatte geworden. Herzlich willkommen im Zietenpark. Habt Spaß und fühlt euch wohl, steht auf dem Schild am Eingang. Nebenan baut der Verein Kulturtragwerk Sachsen eine verfallene Mietskaserne zum Projekthaus mit Werkstätten, Ateliers und einem Generationencafé um. Auch im Nachbarviertel Brühl haben junge Leute leerstehende Häuser gekauft und renoviert. 2006 hatte die Stadt beschlossen, hier Künstler und andere Kreative anzusiedeln. So ist in die einst erste Fußgängerzone von Karl-Marx-Stadt nach Jahren des Verfalls neues Leben eingezogen. Cafés, ausgefallene Läden, Galerien. Micha Spiegler hat vor Jahren eines der verfallenen Häuser auf dem Brühl gekauft und mit Freunden saniert. Unten ist das Café Dreamers eingezogen.
Hier gibt es zum Beispiel eine Galerie für Straßenkunst, eine Street-Art-Galerie. Und eben da hinten gibt es noch das Inspire Kids, das ist wie so ein Jugendclub. Und zum Beispiel eben das Dreamers, was irgendwie schon auf ökologische und nachhaltige Produkte setzt. Und deswegen vielleicht das in Chemnitz sonst auch ein bisschen schwieriger hätte, wenn sie normale Miete zahlen müssten.
Zwei Querstraßen weiter Richtung Bahnhof serviert das Restaurant Shalom, koschere Spezialitäten aus Israel und der jiddischen Küche Europas. Inhaber Uwe Djuballa wird immer wieder von Rechtsradikalen bedroht und angegriffen. Davon lassen sich er, seine Familie und seine Angestellten jedoch nicht beirren.
Natürlich ist das negativ, was 2018 hier passiert ist, und das ist auch weder zu entschuldigen noch zu relativieren. Aber wenn ich dem entgegensetzen darf, wenn ein 94-, 96-jähriger Herr am Tisch sitzt, seine Familiengeschichte erzählt hat, also 38 noch aus Deutschland raus, und dann isst er hier unsere Hühnersuppe mit Knädlach Und plötzlich fängt er an zu weinen. Und er meint, das ist der Geschmack der Hühnersuppe wie von seiner Mutter. An sowas richte ich mich eher auf, als dass ich nur 5 Minuten länger über solche Steineschmeißer nachdenken möchte.
2025 wird Chemnitz Kulturhauptstadt Europas. Das sächsische Mauerblümchen hat sich im Wettbewerb gegen illustre Konkurrenz wie Nürnberg und Dresden durchgesetzt. Wie viele politisch und kulturell Engagierte freuen sich Uwe Tschuballa und Micha Spiegler über den Titel.
Das ist die letzte Chance für Chemnitz, würde ich sagen. Von daher ist es eine sehr gute Sache. Weil Chemnitz eigentlich wirklich eine sterbende Stadt war und irgendwie nie das bekommen hat, was es bräuchte. Und jetzt durch diese Intervention von außen sowohl Geld als auch Menschen kommen, die halt hier noch ein bisschen für so ein Mindestmaß an Kultur oder Internationalität sorgen können.
Nun ist es an Chemnitz, diese Chance zu nutzen.
Aus und über Chemnitz, Robert Fishman. Wir spielen jetzt die Gruppa Karl-Marx-Stadt, so heißt diese Musikgruppe, der Titel Neues Jahr. Ja, während weltpolitisch Säbelrasseln angesagt ist, bemüht sich diese Chemnitzer Kombo seit 2013 um die deutsch-russische Freundschaft, Gruppa Karl-Marx-Stadt.
Raz, zwei. Raz, dwa, tri. Давай! Дед Мороз раздает подарки и смеется на ходу. Кто-то из вас умрет, ребятки, в этом новом году. Живет. Mr. Was? Mir geht's gut. Besser kann es nicht gehen. Mir geht's gut. Ich hab schönes Leben. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Dankeschön fürs Zuhören.
Ja, das also die Chemnitzer Gruppa Karl-Marx-Stadt, dem haben wir was entgegenzusetzen. There was a star, the Staple Singers, die nun zu Wort bzw. zu Gesang kommen. Eine US-amerikanische Gospel-Familienband der 1960er bis 1980er Jahre.
There was a star,
on
Christmas night,
on Christmas night,
that gave the world,
that gave the world,
oh, wondrous light,
oh, wondrous light,
to show that peace and love come from.
From above,
there
shining bright. Put out thy hand and lead us in the light. At Christmas joy,
at Christmas joy,
come to us all.
In diesem Jahr konnten ja einige Weihnachtsmärkte aufgrund der Corona-Maßnahmen überhaupt nicht stattfinden. Manche von uns sind aus Vorsorge zu Hause geblieben und haben die Adventszeit ohne ihren traditionellen Weihnachtsmarktbesuch gestaltet. Am ersten Advent, vielleicht erinnern Sie sich, haben wir Sie nach Ihren schönsten Momenten auf Ihrem Weihnachtsmarkt gefragt aus den vergangenen Jahren. Meine Kollegin Nadja Sattar hat mit Hörern und Hörerinnen über ihre Lieblingsweihnachtsmärkte von der Ostsee bis hin zur niederländischen Grenze gesprochen. Und so entstand eine Art, wie soll ich es nennen, Weihnachtsmarktmärchen. Wir hören einfach mal zu.
Am Niederrhein, bei Bedburghau in Nordrhein-Westfalen, nahe der niederländischen Grenze, steht ein Wasserschloss. Das Schloss Meuland. An diesem märchenhaften Ort findet jedes Jahr ein verwunschener Weihnachtsmarkt statt. Klaus Brüggenwert aus Duisburg ist dort oft mit seiner Frau Ute Schäfer hingefahren. Und während seine Frau ihren selbstdesignten Schmuck verkauft hat, machte er sich an einem ruhigen Platz in der Orangerie bei einem heißen Kakao und einer frisch gebackenen Waffel gemütlich. So konnte er seinen Blick über den Weihnachtsmarkt schweifen lassen und die Menschen, das Lichtermeer und die Atmosphäre aufsaugen. Ute Schäfer ist Künstlerin, eine Schmuckdesignerin und das ganze Jahr kreiert sie Ketten aus Perlen.
Und am liebsten hatte sie natürlich relativ üppige Perlen, die auch sehr schön sind. Und war eigentlich mal ganz witzig, wie so die Besucherinnen darauf reagierten. Also sie meinten immer, das können nur große, starke Frauen tragen. Und interessanterweise kamen auch relativ kleine Frauen, die sich da eindeckten und wunderbar damit aussahen.
Jede Perle ist weit gereist. Und Ute Schäfer weiß, sie zu verschönern. An ihren Stand kamen die Besucher aus nah und fern. Wie die Perlen. Diese Perlen hat sie von verschiedenen Reisen mitgebracht.
Das hat natürlich dazu geführt, dass wir dann auch im Urlaub immer in entsprechende Gegenden gefahren sind. War das immer oder oft. Zum Beispiel nach Marrakesch oder nach Venedig oder sie selber nach Indien. Oder wir haben es auch schon mal mit Böhmen versucht. Und in Venedig war natürlich die Herausforderung ganz groß, da an Murano-Glas zu kommen, was dann doch nicht so einfach ist, wenn man keine Riesenmengen kauft. Und in Marrakesch war es natürlich sehr, sehr spannend, auch so Berberperlen und Ähnliches zu erstehen. Es waren also nicht immer neue, denn meistens waren es doch sehr alte und getragene und gut erhaltene Schmuckstücke.
In dieser weihnachtlichen Stimmung genießen die Menschen das Beisammensein mit ihren Freunden und entdecken ein Schmuckstückchen.
Es waren auch schon mal so Vierergrüppchen, zwei Männer, zwei Frauen oder drei Männer, drei Frauen, die dann so da vorbeigehen und gucken. Und dann kommt tatsächlich irgendwann ein Mann später alleine und sagt, das da vorne, da hat meine Frau, glaube ich, ziemlich lange hingeguckt, das möchte ich jetzt doch nochmal kaufen. Und das ist natürlich dann immer eine schöne Überraschung. Ne?
Romantik im Märchenschloss für die Besucher und Besucherinnen auf dem Weihnachtsmarkt. Und im kleinen historischen Haus. Haus Griet, direkt am Rhein, mit Blick auf die Frachtschiffe und Zugvögel am Himmel, schwärmt Klaus Brüggenwert.
Ich sehne mich so nach einem Land der Ruhe und Geborgenheit. Ich glaube, ich hab's einmal gekannt, als ich den Sternenhimmel weit und klar vor meinen Augen sah. Unendlich großes Weltenall. Und etwas dann mit mir geschah. Ich ahnte, spürte auf einmal das alles. Sterne, Berg und Tal. ob ferne Länder, fremdes Volk, sei es der Mond, sei es Sonnenstrahl, das Regen, Schnee und jede Wolk, dass all das in mir drin ich find. Verkleinert, einmalig und schön. Ich muss gar nicht zu jedem hin. Ich spür das Schwingen, spür die Tön eins jeden Dinges nah und fern, wenn ich mich öffne und werd still in Ehrfurcht vor dem großen Herrn, der all dies schuf und halten will. Ich glaube, das war der Moment, den sicher jeder von euch kennt, in dem der Mensch zur Lieb bereit. Ich glaub, da ist Weihnachten nicht weit.
Arndt Löber lebt in Ostseebad Ahrenshoop. Dort ist er aufgewachsen, in Mecklenburg, auf der Halbinsel mit 1500 Einwohnern. Jedes Jahr findet hier ein Weihnachtsmarkt der Gemeinde statt. Das Dorf bereitet liebevoll einen Nachmittag vor, an dem auch die Touristen teilnehmen können. Der Weihnachtsmann darf natürlich auch nicht fehlen. Aber wie sieht er eigentlich aus?
Der Weihnachtsmann hat, wie sich das gehört, einen roten Mantel an. Mit entsprechender großer weißer Fellbordüre und dann noch mit Goldabsetzungen daneben. Und natürlich einen großen weißen Rauschebart mit einem Sack mit vielen Geschenken für die vielen Kinder, die er beschenken möchte.
Eine der ältesten Seenotrettungen ist auf dieser Halbinsel, dem Fischland, verortet. 1847 wurde das Seenotrettungswerk gegründet und gilt seitdem als eines der ältesten an der Ostsee. Das ein oder andere Jahr musste der Weihnachtsmarkt der Gemeinde ausfallen, wetterbedingt wegen Sturmtief. Und im letzten und diesem Jahr kam dann die Pandemie, die keine Weihnachtsfeier für die Gemeinde zuließ. Doch wenn der Markt stattfindet, ist der Stand der Seenotretter der beliebteste.
Die Seenotrettung ist ja schon seit dem 19. Jahrhundert auf dem Fischland ein wichtiger Bestandteil. Und die Seenotretter haben wahrscheinlich den größten Grill, den es auf dem ganzen Fischland gibt. Und der wird dann zum Weihnachtsmarkt transportiert und da wird Fleisch und Wurst gebraten, bis alle satt sind. Und was jetzt als Bonbon dabei war, war ein Posaunen- oder ein Bläserquintett vom Festland, was sowohl weihnachtliche Weisen als auch dann die Altchoräle gespielt hat.
Markt und Straßen stehen verlassen. Still erleuchtet jedes Haus. Sinnend gehe ich durch die Gassen. Alles sieht so festlich aus. An den Fenstern haben Frauen buntes Spielzeug fromm geschmückt. Tausend Kindlein stehen und schauen, sind so wunderstill beglückt. Und ich wandere aus den Mauern bis hinaus ins freie Feld. Heeresglänzen, heilges Schauern. Wie so weit und still die Welt. Sterne hoch die Kreise schlingen. Aus des Schnees Einsamkeit steigt's wie wunderbares Singen. O, du gnadenreiche Zeit!
Jutta Grewe lebt seit einigen Jahren in Celle. Doch gerade in der besinnlichen Adventszeit beim Plätzchenbacken für Familie und Freunde hegt sie Erinnerungen an den Weihnachtsmarkt ihrer Kindheit in Hameln.
Das war bei uns in der Familie so üblich, dass wir auf jeden Fall mindestens einmal den Hamelner Weihnachtsmarkt besucht haben, der auch mitten in der Stadt aufgebaut wurde. Das war so, dass wir so am ersten oder zweiten Adventswochenende da auch immer dann hingegangen sind. Und ich durfte dann als Kind dort Pony reiten oder Karussell fahren oder Ähnliches. Also von daher habe ich schon starke Verbindungen zu Weihnachtsmärkten.
Sie ist nicht mehr häufig in Hameln. Nun kommen ihre Freundin sie in Celle besuchen. Gemeinsam gehen sie auf den historischen Weihnachtsmarkt auf dem niedersächsischen Landgestüt. Kurfürst Georg III. Von Hannover und König von Großbritannien ordnete die Gründung des Gestüts im Jahr 1737 an.
Das Besondere an diesem Weihnachtsmarkt sind einmal die Führungen im Landgestüt. Man darf also auch die Pferde bewundern und streicheln. Und für die Kinder wird immer Ponyreiten noch angeboten in einer großen Reithalle. Und für die Erwachsenen gibt es Kutschfahrten mit den schönen historischen Kutschen oder, wenn Schnee liegt, auch eine Schlittenfahrt, die dort auf dem Trainingsgelände des Landgestüts angeboten wird. Und das ist für mich immer die Weihnachtszeit, beginnt dann mit diesem Besuch im Landgestüt.
Auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Hof erwarten dort einen in leeren Pferdeboxen zahlreiche Angebote von lokalen Kunsthandwerkern. Die Kutsch- und Schlittenfahrten sind eine besondere Attraktion für Jutta Greve und ihre Freundinnen.
Das ist ein wunderschöner Weihnachtsmarkt, der sich über das gesamte Gelände des Zeller Landgestüts erstreckt, das mitten in der Stadt liegt. Und dort ist eine besondere, bezaubernde Atmosphäre, muss ich sagen.
Diese historische und stimmungsvolle Atmosphäre vermisst Jutta Greve sehr. Das Stöbern, das Staunen, die Gemütlichkeit mit ihren Freundinnen fehlen ihr. Der Besuch dieses wunderbaren Weihnachtsmarkts war immer ein fester Termin in ihrem Kalender.
Weihnachten wird es für die Welt. Mir aber ist mein Lenz bestellt. Mir ging in solcher Jahresnacht einst leuchtend auf der Liebe Pracht. Und an der Kindheit Weihnachtsbaum stand Englein gleich der erste Traum. Und aus dem eiskristallnen Schoß rang sich die erste Blüte los. Seitdem schau ich nun jedes Jahr nicht, was noch ist, nur was einst war.
Martina Landes hat einige Jahre mit ihrem Mann in Quedlinburg gelebt. Der Advent in den Höfen ist ihnen dabei ans Herz gewachsen. An den Wochenenden können hier die schönsten Innenhöfe Deutschlands besichtigt werden.
Quedlinburg ist eine ganz alte Stadt, da sind ja fast nur Fachwerkhäuser. Und die haben halt so riesen Innenhöfe und dann hat sich das wirklich zu so einem Kunsthandwerkermarkt entwickelt. Also vom wirklich Gartenaccessoire bis über das hölzerne Nagelbürstchen und also jeden Bereich eigentlich abdeckend und wirklich ausgesuchte Dinge.
Ein Erlebnis ist ebenfalls der größte und lebendige Adventskalender. Vom 1. bis 24. Dezember öffnen sich dort täglich märchenhafte Überraschungen hinter den Türen der Fachwerkhäuser am Mathildenbrunnen, ganz in der Nähe des Weihnachtsmarktes.
Das ist wirklich der netteste Weihnachtsmarkt, den wir je besucht haben.
Also diese Stimmen zusammengestellt hat Nadja Sattar und Ihnen, meine Damen und Herren, herzlichen Dank fürs Mitmachen und für Ihre Treue im abgelaufenen Jahr.
Когда...
Nun wollen wir noch einen Blick sozusagen in die Sterne werfen. Wir gehen dazu nach Leonberg und nach Weil der Stadt in der schwäbischen Gemeinde. Weil der Stadt steht heute noch in der Keplergasse 2 nahe des historischen Marktplatzes. Das Haus, in dem Deutschlands berühmtester Astronom vor 450 Jahren geboren wurde. Seit 1940 beherbergt es als Museum Teile von Keplers Hinterlassenschaft. Also, er ist am 27.12.1571 geboren. Dieses spätere Physikgenie, damals unter recht ungünstigen Umständen, zudem auch noch, er war fehlsichtig, also keineswegs prädestiniert für die Sternenbeobachtung. Aber all dies und mehr lassen wir uns von Gerd Michalek jetzt erzählen im Deutschlandfunk im Sonntagsspaziergang.
Noch heute besitzt die württembergische Gemeinde Weil der Stadt, knapp 30 Kilometer westlich von Stuttgart, einen malerischen Stadtkern. Einige Fachwerkhäuser rund um den Marktplatz sind schon über 400 Jahre alt. Eins davon, etwas gedrungen und nur 80 Quadratmeter groß, liegt etwas versteckt am Rande des Platzes, die Keplergasse 2. In dem bräunlichen Fachwerkhaus, dessen Holzdielen heftig knacken, soll im ersten Stock Deutschlands berühmtester Astronom am 27. Dezember 1571 zur Welt gekommen sein. Kaum zu glauben, sagt Wolfgang Pleitner, Direktor des hier ansässigen Kepler-Museums.
Es ist schon irgendwie faszinierend, ja. So ein kleines Fachwerkhaus da an der Ecke und hier entsteht ein ganz großer Geist. Bei dem Kepler-Preis gab es mal ein schönes Preisausschreiben und da hat ein Mädchen aus Prag hat dann geschrieben, solche Genies werden nicht auf der Erde geboren, sondern sie fallen von den Sternen. Und ein solcher Stern ist 1571 auf die Stadt Weilderstadt gefallen, hat die geschrieben. Ne? Ja, also gut, ja, wie kommt es dazu? Ich weiß es nicht.
Rätselhaft ist so einiges im Leben des großen Astronomen. Kepler kommt, noch dazu fehlsichtig, als schwächliches 7-Monats-Kind zur Welt. Familiär gesehen sind die Startchancen für den Denker der Weltharmonie alles andere als gut. Stadtführer Peter Höfer mit Blick auf Keplers Mutter Katharina.
Er beschreibt sie als eine kleine, zähe Frau, nachtragend, jähzornig, rachsüchtig, streitsüchtig. Und bei solchen Eigenschaften, und er sagt, mein Vater war genauso, aber bei dem kam noch dazu, dass er viel getrunken hat. Also das war eine Familie, die, ich sag mal, unglücklich veranlagt war. Und die Ehe der Eltern von Johannes Kepler war auch alles andere als eine gute Ehe. Das war einfach nur ein Hauen und Stechen.
Andererseits wächst der hochintelligente Johannes in einem für damalige Verhältnisse fortschrittlichen Bildungswesen auf, betont Hermann Faber, ehemaliger Direktor des Johann-Kepler-Gymnasiums.
Mit Herzog Christoph wurde 1559 die große Schulreform eingeführt und die ermöglichte immerhin allen Kindern eine, wir würden heute sagen, eine Grundausbildung. Damals nannte man das die deutsche Schule, dass die Kinder also rechnen und schreiben lernten. Das war sicherlich ein großes Privileg hier in Württemberg, dass es eine Schulbildung gab, die deutsche Schule. Und auf die deutsche Schule baute sich eben dann auf die Lateinschule.
Bereits als Vierjähriger macht Kepler mit seinen Eltern den ersten von 8 Wohnungsumzügen seines Lebens. Nur 15 Kilometer weiter geht's ins benachbarte Leonberg. Das dortige Wohnhaus der protestantischen Familie steht ebenfalls am Marktplatz noch heute. Nur um ein paar Häuserecken herum musste der junge Kepler damals seinen Schulweg gehen. Das dreigeschossige Fachwerkschulhaus ist erhalten geblieben und inzwischen Stadtmuseum.
Wir sind hier praktisch ja in dem Schulgebäude, wo beide Schularten untergebracht waren. Die Lateinschule war natürlich eine für die etwas helleren Kinder. Der Kepler war also auch sehr lernbegierig und hat das also wirklich furchtbar gerne gemacht.
Nachdem Kepler schließlich in Tübingen studiert hat, wirft er als Mitzwanziger Fragen auf, die das traditionelle mittelalterliche Denken weit hinter sich lassen. Wolfgang Pleitner.
Das ist das eigentlich Faszinierende an Kepler, dass er ja aus einer Welt kam, ja, die bis dahin ja nur so zwei Quellen kannte, also etwa was sagt die Bibel oder was sagt Aristoteles zu diesem oder jenem Problem, und er kam dann und hatte zum ersten Mal also Naturwissenschaft betrieben in dem Sinne, wie wir es heute tun, nämlich dass wir Beobachtungen machen und dann unsere Annahmen dann korrigieren. Das war neu.
In Keplers Geburtsjahr ist die Reformation erst 54 Jahre alt. Je nach Landesfürst wird der Glaube in Mitteleuropa auf katholische oder protestantische Weise ausgelegt. Die Vorstellung, dass die Sonne und nicht wie traditionell gedacht die Erde der Mittelpunkt der Welt sei, ist bei Katholiken wie Protestanten immer noch verpönt. Kepler bekennt sich klar zu dem neuen kopernikanischen Weltbild. Er versucht durch einen literarischen Kunstgriff die traditionelle Sichtweise der Menschen radikal zu hinterfragen, so Hermann Faber.
Dazu hat er einen Roman geschrieben, Somnium heißt dieser Roman. Er wurde posthum veröffentlicht, 1634, und in diesem Roman unternimmt Kepler eine fiktive Reise von der Erde auf den Mond. Und damit macht er den Menschen eigentlich bewusst, ja, wie ist es eigentlich, wenn wir auf dem Mond sind und betrachten dann die Erde und betrachten dann das Planetensystem, was meinen, was sagen denn die Mondbewohner? Wir ruhen, wir stehen im Zentrum und alles dreht sich um uns. Es war also eine ganz, eigentlich ja, sehr kluge und raffinierte Art und Weise, den Menschen die Subjektivität der Betrachtung des Universums deutlich zu machen.
Ein weiteres Faszinosum an Kepler, der seine württembergische Heimat bald verlässt, um in Prag Weltgeschichte zu schreiben, ist die Mischung aus strenger Empirie und spekulativem Blick aufs Ganze. Schließlich entdeckt er, dank der Beobachtungsdaten seines Lehrmeisters am Kaiserhof in Prag, Tycho Brahe, die elliptische Form der Planetenbahnen. Und er wird zum Vordenker dessen, was Newton später Gravitationskraft nennen wird. Kepler ist einer der ersten modernen Forscher, auf dessen Schultern übrigens sämtliche NASA-Projekte ruhen, so Wolfgang Pleitner.
Im All sitzt immer Kepler am Steuer. Im antriebslosen Zustand gehorcht das alles diesen Kepler-Gesetzen. Ne? Diese ganze Raumfahrt, die internationale Raumstation, die in 92 Minuten um die Erde rumkreist, ist auf einer Kepler-Bahn.
Wie stark Mitteleuropa vor 400 Jahren zugleich noch dem Aberglauben anhängt, wird gerade am Schicksal von Familie Kepler deutlich. Als Johannes bereits als kaiserlicher Astronom etabliert ist, gerät seine Mutter ins Fadenkreuz der Hexenjagd. Losgetreten wird das Ganze durch die streitlustige Nachbarin Ursula Reinbold in Leonberg.
Die Reinboldin hat behauptet, und das hat wohl auch in gewisser Weise gestimmt, die Keplerin war so ein Kräuterweiblein. Die hat also selber Kräuter gesammelt und da Medizin draus gemacht, Tees gekocht, Salben und dergleichen Dinge mehr. Und diese Reinboldin hatte wohl aufgrund ihres übelbeleumdeten Lebenswandels auch den einen oder anderen Leibesschaden, wie das in den Quellen so schön heißt. Und die Keplerin hat ihr so ein Tränklein gegeben. Und das hat die Reinboldin nun zum Anlass genommen zu sagen, du hast mich vergiftet, du bist eine Hexe. Und das war ja damals ein Kriminaldelikt.
Der Vogt von Leonberg, Lutherus Einhorn, stellte sich auf die Seite der Reinbolds und forcierte den Prozess gegen Katharina Kepler. 14 Monate lang lebte Katharina Kepler in Haft und man zeigte ihr schließlich die Folterwerkzeuge, berichtet Stadtführer Peter Höfer.
Als über 70-jährige Frau, krank, schwach, und dann diesen Feinden gegenüber gesagt, ihr Herren, und wenn ihr mir jede Ader einzeln aus dem Leibe zöget, so habe ich nichts zu gestehen, hat dann das Vaterunser gebetet, ohne Fehl und Stocken. Und dann hieß es ja, sie hat diese ersten Grad der Folter, die Tiritio, bestanden und musste freigesprochen werden.
Weil sich ihr Sohn Johannes mit langem Atem für sie einsetzt, endet der Prozess im Oktober 1621, vor genau 400 Jahren, mit einem Freispruch. Bereits ein halbes Jahr später stirbt die 73-Jährige. Die Ironie der Geschichte will es, dass ausgerechnet das Domizil des Hexenjägers, nur wenige Schritte von Keplers Lateinschule entfernt, rund 150 Jahre später zum Geburtshaus eines weiteren großen Denkers wird.
Wir sind jetzt vor dem Haus, was sich der Vogt Lutherus Einhorn 1626 auf einem Gartengrundstück gebaut hat. Das war dieser Vogt, der nicht nur die Keplerin verfolgt hatte, und zwar gnadenlos, sondern der vorher schon 6 Hexen auch hat verbrennen lassen. Und der hat also in diesem Haus gewohnt, das seit 1699 dann Pfarrhaus war.
Und dort sind also berühmte Leute geboren, unter anderem auch der Friedrich Wilhelm Josef Schelling. Und der hat wirklich hier Furore gemacht.
Doch das ist eine andere Geschichte.
Der Astronom Johannes Kepler in Leonberg und in Weil der Stadt. Mein Kollege Gerd Michaelek hat uns dorthin geführt. Naja, und diese und viele andere weitere Geschichten, die werden wir Ihnen auch im kommenden Jahr erzählen, wenn Sie möchten und dem Sonntagsspaziergang treu bleiben. Darüber würde ich mich freuen, Sie also im kommenden Jahr 2022 wieder zu begrüßen zu neuen, interessanten, hoffentlich lehrreichen, informativen Abenteuern und Entdeckungen in Deutschland und der ganzen Welt. Für heute darf ich Ihnen einen angenehmen Nachmittag wünschen. Andrea Stopp war am Mikrofon und wünscht einen angenehmen Übergang in das neue Jahr.
Time.